ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Anja Kaspari begrüßt euch herzlich zu einer neuen Folge von Berlin Sounds Inside mit Absilon, dem 29-jährigen Newcomer aus Berlin, der als Shootingstar der, sagen wir mal, Political Correctness Rap-Szene gilt. Ja, und der sehr schnell sehr groß geworden ist. Apropos groß, ihr könntet euch die Folge auch anschauen in der ARD Mediathek oder auf YouTube als Film und dann könntet ihr sehen, dass Absilon wirklich Basketballergröße hat, ja. Der ist körperlich imposant und auch oben im Brain, denn er studiert auch noch Medizin an der Charité. Er hat also auch noch einen Plan B, falls es mit der Musik nicht klappen sollte. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Hier ist er, der gesellschaftskritischste Rapper, den wir in Deutschland derzeit haben. Viel Spaß mit unserem Talk. Heute zu Gast der Berliner Rapper Absilon. Hallo.
Hallo, Anja, was geht? Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ach schön. Sag mal, das Wort Absilon, vor dir gab es das gar nicht, oder? Das hast du erfunden.
Ich muss sagen, ich glaube schon, weil als ich den Namen gewählt habe als Künstler, habe ich geguckt, ob es den schon gibt, einfach damit es sich nicht irgendwo doppelt und so. Und da habe ich den nirgendwo gefunden, weder als Künstlername oder Film oder irgendwas habe ich nirgendwo, also es gibt das griechische Epsilon, aber mit A am Anfang, glaube ich, gibt es ja sonst nicht.
Aber ist in deinem richtigen Nachnamen Y oder so? Also,
ja,
deswegen kamst du da irgendwie drauf?
Ja, voll.
Na, schön.
So A, Y.
Okay.
Ja, mein Bruder war am Anfang dagegen, dass ich das mache, aber irgendwie hat sich das gut angefühlt.
Und weil es dein großer Bruder ist, hörst du eh nie auf ihn.
Er ist mein kleiner Bruder. Ach, er sieht aus wie mein großer Bruder, aber er ist mein kleiner Bruder.
Du hast ja vor 5 Jahren deine Musik zuerst veröffentlicht. Du hast vor 2 Jahren, oder wann war das? 2024, dein erstes Album veröffentlicht. Jetzt ist dein neues rausgekommen. Ich meine, du hast in kürzester Zeit eine echt große Welle gemacht. Worauf führst du das zurück? Warum glaubst du, bist du so eingeschlagen?
Also erstmal danke, dass du es so siehst, dass wir Welle gemacht haben. Ich glaube, dass es einfach vielleicht irgendwie die Musik auf eine Art die Leute berührt. Ich finde, als Künstler kann man das immer gar nicht so sagen, warum das dann die Leute berührt so sehr. Das müssen die Leute, glaube ich, dann selber irgendwie sagen. Aber anscheinend hat es die Leute berührt oder das ausgedrückt, was die Menschen fühlen, leben, erfahren irgendwie, zumindest ein Teil. Und irgendwie ist es mir anscheinend oder uns durch diese Musik gelungen, diese Erfahrung musikalisch abzubilden so, und dass Leute sich damit identifizieren. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr happy darüber. Ja.
Ich finde, du hast sowas absolut Eigenes. Keiner vor dir hat je auf Deutsch so gerappt, auch so viele Worte irgendwie so untergebracht, die man vielleicht normalerweise denken würde, die reimen sich ja gar nicht oder so. Und trotzdem hat es diesen Flow. Also du bist so ganz unique.
Dankeschön.
Ne? So authentisch.
Vielen Dank.
Deine Texte sind zum Teil sehr gesellschaftskritisch, politisch. Eigentlich dachte ich am Anfang, bist du wie so der kleine PC-Bruder von Haftbefehl.
Ja, magst du kleiner den? Bruder von Haftbefehl ist auf jeden Fall eine Ehre, egal wie man es nennt, mit seiner Musik sind wir ja auch aufgewachsen. Also war auf jeden Fall auch eine große Inspiration, obwohl wir natürlich nicht gleich aufgewachsen sind, aber musikalisch und irgendwie, ja, das hat uns auf jeden Fall sehr viel begleitet in unserer Kindheit und Jugend.
Ja. Du bist ja Kind türkischer Eltern, beziehungsweise deine Großeltern kamen aus der Türkei als sozusagen zweite Welle der sogenannten Gastarbeiter. Zuerst kamen ja die Italiener.
Ja.
Ich weiß es noch, weil in meinem Ort gab es dann plötzlich Ende der 60er eine Pizzeria.
Ja.
Das hatte man noch nie vorher gegessen. Und dann kamen die Türken und die sind geblieben und du bist in Moabit aufgewachsen.
Ja.
Stadtteil von Berlin. Ist das irgendwie wichtig für deinen Musikinhalt, dass es Moabit ist oder könnte es auch woanders sein? Marzahn oder?
Ich glaube, ist schon wichtig auf eine Art, nicht, dass es jetzt irgendwie besser ist, als in Marzahn aufzuwachsen oder so, sondern ich glaube natürlich das soziale Umfeld, in dem man aufwächst, die Straßen, in denen man sich bewegt als Kind, als Jugendlicher, formen einen auch als Mensch. Und ich glaube, die sind anders in Marzahn als in Moabit wahrscheinlich.
Aber könntest du wegziehen oder könntest du das gar nicht?
Ja, ich glaube, jetzt noch nicht. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie einfach zu viel wird, so Berlin. Also ich merke auch, dass es mich sehr stresst, so, obwohl Moabit immer noch jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Cottbusser Tor, Kreuzberg ist, sondern eh noch so ein bisschen ruhiger ist. Aber ich merke schon auch, dass so mit dem Leben, was man hat als Künstler, irgendwie auch sowieso sehr viel unterwegs und dass da so im Alltag dann die Ruhe immer wichtiger wird. Und da gibt es, glaube ich, andere Orte auf der Welt, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat wahrscheinlich. Aber es ist auch der einzige Ort, den ich so richtig Heimat nennen kann, glaube ich, Moabit. Ja, egal wie irgendwie gerade die Situation ist politisch, sei es jetzt in der Türkei oder in Deutschland, ist Moabit ein Ort, wo ich mich, glaube ich, immer willkommen fühle und heimisch fühle. Und ja.
Ist schon ein bisschen lustig.
Ja.
Du brauchst schon Ruhe, du wirst erwachsen.
Ja. Ja, oder das hängt vielleicht gar nicht mit dem Künstlerdasein zu tun, sondern mit dem Älterwerden, ja.
Der Rapper Megalo wohnt ja auch in Moabit.
Ja.
Kennt ihr euch?
Ich glaube, wir haben uns persönlich noch nie gesehen, aber ich bin auf jeden Fall auch mit seiner Musik aufgewachsen und er hat mich auch inspiriert und muss ich auf jeden Fall auch Shoutouts geben an dieser Stelle. Also das war so das erste Mal, dass ich einen Rapper gesehen habe, den ich auch musikalisch krass finde und dann der auf so der Parkbank da bei uns an der Turmstraße sitzt im Video und ich war so, ey, da bin ich doch auch immer. Und das war irgendwie ein cooler Moment so für mich damals.
Dein neues Album heißt ja Glanz Null und ich muss mich da schon ein bisschen beschweren, weil da sind so viele glänzende Perlen drauf. Es müsste eigentlich glanzvoll oder so heißen, ja, oder Glanz so hoch 10, hoch 100. Zum Beispiel der Track Keiner wie euch, der hat ja erstens so einen coolen, schleppenden Beat, so einen Hafti-Beat.
Ja, ist bestimmt auch.
Von wem ist der?
Der ist produziert von meinem kleinen Bruder, wie erwähnt, Arman und Ralf Heidel. Genau, wir arbeiten so relativ eng als Produzententeam mit noch Basasian, der ja auch die Haftbefehl-Sachen produziert hat, die meisten. Und Bijan und Valentin Hansen, also so ein eingespieltes Team irgendwie. Und den Track haben Arman und Ralf Heidel produziert.
Genau. Und textlich sind da halt so ganz deutliche Worte in Richtung Regierung mit Name-Dropping.
Ja, ja.
Mit denen willst du nichts zu tun haben? Wir hören mal rein.
Reiß mir nicht die Hand, ich bin keiner von euch. Gott sei Dank bin ich keiner von euch. Walla, reicht's mit Japa Japa? Bitte sag mal Vizekanzler, warum folgst du mir auf Insta? Halt mal lieber bisschen Abstand. Ich will nichts mit denen zu tun haben, die das Land hier an die Wand fahren. Wir hängen nicht mit Jim Özdemir Kanaken, Bruder, lass mal.
Daraufhin wurde, glaube ich, sogar der Vizekanzler Klingbeil von einer Abgeordneten gefragt im Bundestag, ob er denn deinem Wunsch nachgekommen ist, aber er folgt dir immer noch.
Ja, das habe ich auch gesehen, fand ich auf jeden Fall auch lustig.
Und was hast du gegen Cem Özdemir von den Grünen, den du ja deinen Bruder nennst?
Ach so, nee, ich sage nicht zu ihm Bruder, sondern wir hängen nicht mit Cem Özdemir Kanaken, Komma, Bruder, lass mal, also das Bruder ist wie so einfach nur umgangssprachlich mit dem Zuhörer oder mit, also einfach im Sprachgebrauch, das ist nicht an ihn gerichtet.
Ah, okay.
Sondern,
aber hat der auch versucht, dich irgendwie zu vereinnahmen für die Grünen?
Nee, gar nicht, sondern der ist einfach eine Person, die ich so ein bisschen symbolisch dafür finde, für Leute, die irgendwie, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob er in Deutschland geboren ist oder nicht, aber die irgendwie ausländischen Background haben und aber um Karriere zu machen oder um irgendwie an die Punkte zu kommen, an die sie kommen wollen in der deutschen Gesellschaft, versuchen noch mehr sich abzugrenzen von jeglicher irgendwie ausländischen Kultur als vielleicht...
Du meinst, er ist nicht türkisch genug?
Nee, gar nicht. Es geht auch gar nicht um türkisch genug. Also ich glaube... ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also da geht es mir nicht um das Türkischsein oder um das, also dass Leute irgendwie die türkische Kultur hochhalten müssen oder so. Also ich bin da ja selber nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie als Türke sehe, der irgendwie stolz auf sein Land ist in dem Sinne, sondern das sind für mich, das ist für mich auch ein Staat, der Ungerechtigkeiten begeht gegen Minderheiten und das heißt jetzt die kurdische Bevölkerungsanteil oder generell irgendwie keine freie Presse und also da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber reden, so, aber wo ich mich auch politisch gar nicht mit identifiziere und auch generell nichts von diesem Nationalismus halte. Also mir geht es da auf jeden Fall nicht darum zu sagen, ey, der gehört nicht zu uns, weil er nicht türkisch genug ist oder so, sondern eher darum, das ist für mich einfach ein so ein Typus, der versucht aufzusteigen in der deutschen Gesellschaft, indem er sich so krass anbiedert und anpasst, dass er ja im Endeffekt auch Politik macht, also nicht nur in der Sprache, sondern und im Auftreten, sondern auch in der Politik Politik macht, die
die dich nicht repräsentiert.
Genau, also die, glaube ich, nicht irgendwie einen großen Teil der Menschen und auch einen großen Teil der Menschen mit ausländischen Wurzeln in diesem Land irgendwie zugutekommt, sondern eher irgendwie die angespannte Situation verschärft. Und also ich stimme einfach aus seinen politischen Standpunkten nicht zu. Und ich finde, er, solche Leute werden in der Politik oder auch in anderen Branchen oft dann so benutzt, also sie benutzen ihren ausländischen Background, um an bestimmte Punkte zu kommen, weil es denen irgendwie dann Legitimation gibt in manchen Punkten. Und im Endeffekt machen die genauso konservative Politik wie dann jemand anderes.
So. Bist du dann auch gegen Quoten jeglicher Art?
Also ich bin nicht per se dagegen. Ich glaube nur, dass jemand, der, also dass dein sei es jetzt deine Herkunft, dein Geschlecht, deine Hautfarbe, dass die deine Meinung nicht richtiger oder falscher machen, per se. Das ist meine Meinung. Also
schön,
nur weil ich jetzt sozusagen ausländische Wurzeln habe, macht es meine Meinung zum Thema Migration nicht richtiger als jemand, der biodeutsch ist, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein ganz falscher Ansatz, an die Dinge ranzugehen. Wenn man jetzt zum Beispiel in den USA anguckt, war damals Hillary Clinton gegen Bernie Sanders, die irgendwie in der Demokratischen Partei so zur Kandidatur gegeneinander standen und es gab sehr viele Stimmen, die dann irgendwie gesagt haben, ja, sie ist eine Frau und im Endeffekt geht es um die politischen Inhalte und da hatte meiner Meinung nach Bernie Sanders bessere politische Inhalte als eine Hillary Clinton zum Beispiel. Genau das Gleiche kann man auch auf Herkunft oder Hautfarbe sagen. Ich meine, ja, das ist, glaube ich, meine Meinung. Aber trotzdem, glaube ich, natürlich können Quoten an manchen Stellen so diese Ungerechtigkeiten so ein bisschen ausebnen, vielleicht auf eine Art, und irgendwie Bedingungen schaffen, dass diese Gleichheit dann, dass es egal sein kann, was für ein Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe du hast und dass dann in dem deine Meinung oder die Richtigkeit von dem, was du tust, zählt. Aber
ey, du kannst ja reden ohne Punkt und
Komma. Ja, sorry, das sind so Fragen, ich muss, tut mir leid.
Aber Anne Will und Markus Lanz, willst du in diesem Song auch ficken? stehen die für zu regierungsnahen Journalismus oder warum?
Ja, ich finde, bei diesen Talkshows generell ist es, ich habe das Gefühl, die simulieren einen freien, neutralen Diskurs, so als ob es irgendwie so, ja, ey, wir können uns doch alle an einen Tisch setzen und dann reden wir über die Dinge und wir treffen uns in der Mitte und dann ist alles gut. Aber das ist meiner Meinung nach ein verzerrtes Bild von dem, was da passiert. Meistens ist es, glaube ich, schon eine bestimmte Richtung, sei es jetzt, wenn es ums Thema, keine Ahnung, Mieten geht, um Wohnpolitik, sei es Gesundheitspolitik, sei es Nahost, dass da bestimmte Meinungen häufiger eingeladen werden, mehr Gehör finden, dass die Moderation nicht
also die
komplett
sind ja
neutrale.
Nicht neutral genug. Sie
genau.
sind schon irgendwie bringen ihre eigene Meinung immer so rein.
Oder? Ja, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Journalismus kann, glaube ich, auch nie neutral sein, unbedingt, sondern dass es unter, also die geben sich als neutral und ey, ich höre doch nur allen Seiten zu, aber es ist einfach nicht so. Und
du meinst, sie sollten einfach
offener,
ehrlicher damit.
Genau,
ah,
würde
okay.
ich sagen. Und ja.
Du hast auch ein sehr ergreifendes Lied gemacht, das heißt Sommermärchen. Was ich daran so toll finde, ist dein Storytelling, weil du fängst an in dem Lied als Neunjähriger, so alt warst du damals, als diese WM war mit dem Sommermärchen,
ja.
wo Deutschland fast gewonnen hätte.
Mhm.
Und verschränkst es dann aber mit so einem anderen Thema, also was denn gleichzeitig, und das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, das wurde mir erst nochmal bewusst durch deinen Song, gleichzeitig fanden in Deutschland die ersten Morde dieser Neonazi-NSU-Gruppe statt, an türkischstämmigen vor allen Dingen Mitbürgern. Ich finde, es ist ganz große Kunst, das so zu erzählen, in nur 3 Minuten. Chapeau.
Dankeschön. 4. April 2006. Ich werd 9 Jahre alt jetzt. Bald ist WM, ja, bald ist WM. Schlägerei auf Schulhof wegen Panini-Sticker-Heft. Suju Grillen im Innenhof. Ja, ich bin ein Kanak. Doch ich will ein weißes Trikot, und zwar das vom Ballack. Viele schöne Flaggen, ja, die Welt zu Gast bei Freunden.
Ja, ich weiß nicht, jetzt war ja auch gerade wieder WM. Es hat sich so krass verändert, weil damals bei der Sommermärchen-WM war ja ganz Deutschland unter Schwarz-Rot-Gold, also Nationalflaggen überall, Wimpel an Autos. Und du beschreibst es ja selber, das war plötzlich, gab es gar kein Türke, Deutsch oder irgendwie fremd oder so. Alle waren so eins. Es war so eine schöne Atmosphäre. Wie geht's dir denn jetzt, wenn du jetzt eine Deutschlandfahne siehst? Viele zucken da ja zusammen und empfinden das schon als rechtsextrem.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der in Deutschland Trikot ist, dass es irgendeine rechtsextreme Geste ist oder auch mit einer Deutschlandfahne. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an. Wenn jetzt jemand außerhalb von der WM eine Deutschlandfahne am Balkon hängen hat, dann ist es schon so genau das Gleiche. Übrigens nicht nur mit Deutschland, also das Gleiche habe ich auch in der Türkei. Wenn da überall Türkei-Fahnen hängen, finde ich, ist es immer ein unnötiges so Zeichen von Nationalismus, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, im WM-Kontext kann man das schon nochmal anders bewerten, weil es einfach Sport ist so. Und ich habe da auch, ich will da auch gar nicht so diese Zeigefinger-Meinung drauf haben, so ey, wir dürfen keine Deutschland-Trikots tragen oder keine Deutschland-Fahren bei der WM. Also
weil es wäre auch irgendwie komisch, oder?
Ja.
Weil jedes Land hat seine Farben.
Weil ich habe damit auch kein Problem. Ich glaube, es ist, wenn es im es kommt, ja, sorry.
Auf den Kontext da.
Ja.
Aber kennst du das auch? Man hat doch manchmal so einen Automatismus, kaum ist man im Ausland und dann ist zum Beispiel ESC oder eine WM.
Ja.
Plötzlich wird man so heimatverbunden. Dann ist plötzlich, ich glaube, man idealisiert das dann gleich.
Ja.
Deswegen verstehe ich das auch, wenn Leute vielleicht nach Deutschland migrieren und dann ihr Herkunftsland irgendwie so in tollen Farben so in ihnen lebt.
Ja.
Und es ist, glaube ich, typisch menschlich, dass man da so einen Automatismus hat, oder?
Ja, voll. Ich glaube, du meinst jetzt, wenn man quasi nach Deutschland irgendwann gekommen ist und dann die eigene Flagge vom eigenen Land dann irgendwie noch an so einem besonderen Platz. Ja, ich glaube immer natürlich so die Sehnsucht nach dem Ort, wo man mal war und ich glaube die Romantisierung dann auch vielleicht davon. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, was für einen Platz man in der neuen Gesellschaft dann findet, in dem Land, wo man dann ist. Wenn man da nicht das Gefühl hat, dazu zu gehören, dann findet es, glaube ich, noch mehr statt, so diese Identifikation mit dem Land, aus dem man gekommen ist. Ja.
Zu wie viel Prozent muss man, würdest du sagen, sich selber drum kümmern, dass man richtig assimiliert wird oder halt sich zugehörig fühlt?
Also ich finde generell diese Diskussion um so, ey, Integration und Einbahnstraße und so, für mich ist Integration so ein Wort, womit irgendwie Politik sehr individualisiert wird, sei es jetzt, wenn man den Lehrern die Aufgabe gibt oder den Menschen selber sich irgendwie zu sagen, ihr müsst euch integrieren, das ist, glaube ich, im Endeffekt Arbeitsmigration, was in vielen Fällen auch, oder Flucht, dass es Sachen sind, die irgendwie dadurch so ein bisschen, also erstens die Ursachen, sei es jetzt damals bei den Gastarbeitern, dass man billige Arbeitskräfte gebraucht hat, und dann die Ghettoisierung danach, dass die in bestimmte Bezirke, Baracken, wie auch immer, ausgegrenzt wurden auf eine Art, oder sei es jetzt bei Flucht, keine Ahnung, dass Leute durch Kriege, die wir als irgendwie westliche Länder mit zu verantworten haben, fliehen aus Ländern, traumatisiert sind und die herkommen, und da geht dann die ganze Debatte immer nur darum, passen die jetzt rein oder nicht, und nicht, was ist es eigentlich für ein System, dass es überhaupt dazu kommt, dass die Leute hierher kommen müssen oder hierher fliehen oder und dann hier die Sprache nicht lernen, was sind die Hintergründe davon, und ja, ich
aber das wäre schon eine ganz schön gewaltige Aufgabe, das zu ändern.
Ja.
Kann das ein Mensch?
Nee, ein einzelner Mensch nicht. Also irgendwie viele Menschen zusammen. Vielleicht, also was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, dieser Integrationsbegriff, ich lehne den persönlich ab. Nicht, weil ich denke...
Was ist der Integrationsbegriff?
Ja, also oder was du meintest mit Assimilierung.
Ja, also dass man sich halt da, wo man hinreist, also Gastarbeiter sind ja freiwillig gekommen, schon auch integrieren will. Also das ist so quasi wie so eine Aktion, nicht nur passiv, sondern dass man es auch will, dazugehören. Das meinte ich.
Was heißt es dann für dich zum Beispiel? Also was wären Sachen, die mit denen man dann reinpasst?
Die Sprache.
Mhm.
Dass man die Sprache lernen möchte, damit man eben auch mit seinen neuen Nachbarn irgendwie kommunizieren kann. Weil es interessiert einen ja das Land, oder? Sonst käme man ja nicht. Und dann auch, dass man eben nicht verlangt, dass in Rathäusern Akte verhängt werden, weil man irgendwie geschockt ist, nackte Menschen zu sehen. Gucke ich zum Beispiel, kennst du den Teufelssee in Berlin?
Teufelssee, ja.
In den 80ern war das so der FKK-See Westberlins. Ja. Alle waren nackt.
Ja.
Jetzt bin ich fast die Einzige da. Es ist so traurig. Da stehen dann irgendwie so junge Burschen mit so Badehosen von der Taille bis sonst wohin. Mhm. Also so fast angezogen.
Mhm.
Und dann glotzen sie die ganze Zeit. Und dann denke ich so, ey, es ist doch schön. Irgendwie freie Körperkultur.
Ja.
Das ist auch so ein Kulturteil von Deutschland.
Ja.
Und dann wünschte ich mir, dass die das mehr so anerkennen.
Ja, also 100% finde ich, generell sollte die sozusagen, dass da irgendwelche Leute stehen und über dich dann urteilen, finde ich auf jeden Fall komplett falsch. So, das hat meiner Meinung nach aber nichts mit Integration per se zu tun, sondern einfach mit gegenseitigem Respekt, so dass man sagt, ey, leben und leben lassen. Das mit der Sprache ist, glaube ich, so ein Ding. Ich glaube auch, in der idealen Welt wäre das so, dass immer alle Leute, die in einem Land dann leben, eine gemeinsame Sprache sprechen. Aber Beispiel, ich will eigentlich nicht immer nur über diese Gastarbeitssachen reden.
Ja,
aber
wir können auch über was anderes reden.
Genau, aber das ist immer, es ist auch eine Sache von, hat man Zeit, die Sprache zu lernen, oder arbeitet man dann 12 Stunden am Tag und schmeißt dann irgendwie den Haushalt und lebt dann eigentlich auch nur in Unterkünften. Ja, aber wo
jeder, der was, also man kann immer sich 10 Minuten am Tag für irgendwas Zeit nehmen, was man will.
Ja.
Das schafft man schon.
Ja, und es war ja weder, also zum Beispiel, ich kann da jetzt vielleicht mehr dazu sagen, aber auch von Deutschland nicht der Wunsch, dass diese Leute hier bleiben. Es war ja, wurden ja Gesetze immer wieder erlassen, dass die Leute zurück, oder Anreize gesetzt, dass die Leute zurückkehren. Und dann setzt man ja keinen Anreiz, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, ich bleibe jetzt hier mein ganzes Leben lang, okay, dann lerne ich die Sprache, sondern es ist so, ey, so bald wie möglich wieder weg. Und
obwohl, man könnte auch sagen, es war nur als Gast gedacht, aber es hat einem so gut gefallen, man will hier bleiben.
Ja.
Dann will man auch die Sprache lernen.
Weil ja, voll. Ich glaube, der Wunsch war auch bei vielen da oder ist auch bei vielen da. Ich glaube, dass die Realität, also einem oft im Weg steht, eine Sprache gut zu lernen. Und also sei es jetzt Leute, die aus Syrien zum Beispiel hierher geflüchtet sind, die eigentlich auch wieder zurückkehren möchten, wenn es dort sicher ist für die. Und wenn man dann die ganze Zeit noch das Gefühl hat, so ey, eigentlich will das ganze Land auch, dass wir zurückgehen, dass da irgendwie so die Motivation über das Nötigste herausgeht, kann man, es ist, glaube ich, schwierig, diese Erwartung zu haben, so, dass Leute sich in ihrer Freizeit dann mit irgendwelchen Apps oder so, keine Ahnung, die Sprache beibringen.
Das ist der Wille.
Ja.
Will man's oder will man es nicht?
Ja, aber ich glaube auch, es ist, also meiner Meinung nach ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die Bedingungen zu schaffen, dass die Leute Zeit, Kapazitäten und Anreize haben, diese Sprache zu lernen und nicht einfach, ja, weil ich finde, das ist so ein bisschen diese Haltung, ja, wenn Leute hierher kommen, dann müssen die sich halt anpassen. Also ich werfe es jetzt dir nicht vor, diese Meinung oder so, sondern es ist so ein bisschen das, was so, die müssen sich halt anpassen oder dann sollen die halt wieder gehen. Aber dass Leute überhaupt hierher kommen, also wenn Leute vor Krieg flüchten, dann kommen die ja nicht hierher, weil die an irgendeinem sonnigen Tag dachten, so ey, heute will ich nach Deutschland gehen, sondern dass da ein Zerstörungskrieg, wo deren Verwandte...
Und sie sind froh, wenn sie woanders irgendwie überleben können.
Genau, und dann gehen sie natürlich irgendwo hin, wo sie denken, also das würde ich genauso machen, irgendwo hin, wo man denkt, okay, da geht es mir dann wahrscheinlich am besten, da bin ich wahrscheinlich am sichersten erstmal.
Ist ja auch so.
Genau, und deswegen finde ich so diese Sichtweise so, ja, wenn die schon hierher kommen, dann müssen die sich aber auch anpassen, so die kommen ja hierher wegen Kriegen, die wir auch, Deutschland ist ja auch NATO-Mitglied und die irgendwie ja durch die Kriege, die wir führen, auch entstehen diese Fluchtursachen und oder auch die globale Armut, also die meisten Fluchtursachen, würde ich sagen, sind wir auch mit für verantwortlich als westliche Nation. Und deswegen finde ich die Erwartungshaltung zu sagen, ja, ihr kommt doch hierher, ihr müsst jetzt hier die Sprache lernen, ihr müsst euch integrieren. Natürlich, wie die Sache mit dem Teufelssee, stimme ich dir 100% zu. Und das ist für mich aber keine Sache von Integration, sondern von gegenseitigem Respekt und leben lassen. Und ja.
Okay. Auf jeden Fall, deine Sprache ist super. Ich könnte mir vorstellen, Deutsch war dein Lieblingsfach in der Schule.
Tatsächlich war, ja, eigentlich so...
Du kannst jedenfalls super gut mit der Sprache umgehen. Vielleicht wirst du eines Tages Arzt sein und dann nicht wie die Ärzte aus Berlin oder Frauenarzt aus Berlin, die sind ja nur falsche.
Hm.
Vielleicht bist du ein richtiger dann. Aber Frauenarzt, den kennst du ja auch, oder?
Ja.
Ja. Der macht ja eher so sexistische, pornografische Inhalte. Und ich finde es ganz interessant und wüsste gern deine Meinung dazu. Es gibt ja so wie so einen feministischen Gegenschlag gerade. Hat schon vor längerer Zeit mit der Frauenband Sixten begonnen, jetzt Icky, Mel, Shoki und wie sie alle heißen. Die eignen sich quasi so die Schimpfwörter an und sagen, ja geil, ich bin eine Fotze und hier machen die Männer klein und drehen so den Spieß um. Was hältst du von der Bewegung?
Also ich finde es cool, dass sowas möglich ist und dass es auch Anklang findet und gefeiert wird und ich finde den Hate dagegen auf jeden Fall nicht fair oder angemessen und ich finde, das ist das gute Recht jeder Person darüber zu singen und ich glaube, der Maßstab, den man dann daran anlegt, ist oft unfair, dass man sagt, ey, das ist doch jetzt nicht der Feminismus, wie er sein sollte oder das Umgedrehe und so weiter und so fort. Aber ich glaube im Endeffekt, das ist Kunst, die Personen wollen Kunst machen und das ist deren Ausdruck davon. Und da den Maßstab anzulegen, es muss jetzt alle Facetten des Feminismus immer mitbedenken, ist, glaube ich, kein fairer Anspruch an Kunst. Deswegen finde ich das komplett...
Hätte ich jetzt auch ein bisschen von dir erwartet, weil du wirkst ja auch nicht wie so ein Macho-Rapper.
Ja, also... Natürlich so...
Wer sich dann auf den Schlips getreten fühlt, wenn er plötzlich...
Nee, gar nicht. Also ich finde, wie gesagt, das hat ja sogar, das fand ich lustig, Farid Bang ja selber gesagt, ey, ich habe das ja früher, also ich, das ist ja eigentlich das, was ich mache, einfach nur als Frau. Also so, deswegen finde ich da, also, dass da auch so viel darüber diskutiert wird, ist eigentlich komplett... unnötig, meiner Meinung nach.
Wenn du im Oktober, November auf große Deutschland-Tour gehst, weißt du eigentlich schon, wer so in der ersten Reihe steht? Also wie sehen deine Fans aus? Sind das junge Mädchen oder wer kommt da so? Hast du so ein Gefühl dafür?
Also letzte Tour ist 2 Jahre her dann. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, wie es sich seitdem verändert hat.
Alles alte Männer mit Bärten.
Nee, also schon. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch Fanbases, die irgendwie deutlich jünger noch sind. Irgendwie ja, 14, 15, 16, keine Ahnung. Bei uns sind die, glaube ich, schon Anfang 20, Mitte 20 oder so, würde ich sagen. Aber auch, ich glaube, mittlerweile auch mehr 18, 19 vielleicht. Ich würde sagen, bei unseren Konzerten ist es relativ gemischt. Also so vielleicht schon ein bisschen höherer Frauenanteil oder weiblich Menschen, die weiblich gelesen sind. Aber erste Reihe, ich gucke immer nie in die erste Reihe, nee, wenn ich auftrete. Ich gucke immer drüber, weil ich kann nicht so gut in konkrete Gesichter gucken beim Auftreten.
Es lenkt dann ab.
Ja. Genau, deswegen gucke ich immer so über die Menschen drüber. Deswegen müsstest du meinen Bruder fragen oder so. Der vielleicht mehr drauf guckt, keine Ahnung.
Den Kleinen. Ich danke dir, dass du hier warst.
Ey, danke, dass ich da sein durfte.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnte ich euch auch noch ein paar andere Rap-Stars ans Herz legen. Zum Beispiel Megalo, auch ein Rapper aus Berlin, auch aus dem Stadtviertel Moabit, und er wurde gerade in der Folge gegrüßt von Upsilon. Oder die Folgen mit den Rapperinnen, über die wir am Ende gesprochen haben, die neuen Feministinnen, die Männer mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die sind nicht jugendfrei, diese beiden Talks. Nur zur Warnung, hört euch doch mal die Folge mit Shoki an oder die mit Ikimel. Und ich freue mich sowieso, wenn ihr Berlin Sounds Inside abonniert. Dann verpasst ihr ja keine Folgen mehr dieses Podcasts, den es nicht nur bei ARD Sounds oder in Streamingdiensten wie Spotify und Apple gibt, sondern der auch als Talkshow gefilmt wird zum Anschauen auf YouTube oder in der ARD Mediathek. Also, hear you oder see you.